Und dann bin ich in meiner Frustration damals eigentlich so, ja, habe gesagt, ich muss halt irgendwas machen, wo ich vielleicht noch so weit komme, dass ich wirklich Profi werden kann, irgendeinen Sport. Und da fallen ja dann viele Sportarten schon mal raus. Und Boxen hat mich schon immer fasziniert und da bin ich dann halt mal hingegangen.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen und hallo zu Die Macht der Worte. Schön, dass du auch diese Episode wieder eingeschaltet hast. Wir besprechen diese Woche folgende Themen. Und zwar bei Dein Wort ist ja immer noch die Diskussion, ob man jetzt Sünde bekennen muss oder nicht. Und wir dachten uns, wir legen Tim, der sagt, man muss keine Sünde bekennen, mal 1. Johannes 1, Vers 9 vor. Und zwar steht da, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Mal schauen, was er darauf antwortet. Michael und Steve fragen sich, warum eigentlich Pastor ein Beruf ist und kann man eigentlich Pastorenarbeit Arbeit nennen? Und wie kommt es, dass manche Pastoren mehr auf Social Media hängen als auf den Knien und beten? Bei Revolution sprechen wir immer noch darüber, dass Frauen nachgejagt werden wollen und dass Männer eher zum Chillen tendieren. Aber ist auch die Frage, wollen Männer nachgejagt werden? Und wir haben einen neuen Gast bei Aus der Sicht und mit den Worten von, und zwar Tobias Klei. Und er spricht über sein Lebensziel, Profisportler zu werden. Und nachdem es mit Leichtathletik nicht geklappt hat, er versucht hat, Boxer zu werden. Sehr interessante Themen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Und bitte, wir würden uns freuen, falls ihr einen Repost macht, es teilt auf Instagram, vielleicht hört ein Pastor zu und vielleicht ist er gerade auf Social Media. Hey, teil einfach mal den Link oder ein Foto von unserem Podcast oder gib uns 5 Sterne, wir würden uns sehr freuen und ja, wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen. Aber jetzt viel Spaß beim Hören.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Oder wo soll ich genau anfangen, Steve?
Genau da.
Ja, okay, alles klar, alles klar. Hey, wir haben letzte Woche darüber geredet, wieder über die Sündenbekennung und wie es eben in vielen Traditionen so gemacht wird, dass es wirklich eine Zeit der Buße gibt praktisch, wo man seine Sünden bekennt vor Gott, dass einem dann zugesprochen wird, dass dir vergeben ist. Mhm. Was würdest du davon halten, wenn sowas in der Kirche passieren würde?
Also der Andreas hat ja seine Antwort schon gegeben und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre ein bisschen froh drum. Also weil ich glaube, bei uns ist es jetzt nicht so und es ist ja sehr katholisch, glaube ich, oder? Buße bekennen, oder?
Eigentlich nicht. Also, ich war lange in der Landeskirche, so, also da ist es auch,
okay, ja,
in der anglikanischen Kirche auch.
Also. Ja. Und aber ich wäre, glaube ich, froh, weil manchmal spielt man seine Sünden oder seine Sünden ein bisschen so unter den Teppich. Also da kommt vielleicht noch die Frau daher und sagt, hast du schon wieder aus dem Auto rausgeschrien oder hast dich ver-
Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre,
aber...
Nein, das passiert
nur
mir, gell? Das würde zumindest meine Frau jetzt immer bestätigen.
Aber also irgendwie... glaube ich schon. Also ich würde aber auch, wie der Andreas das letzte Woche gesagt hat, jetzt nicht irgendwie mein gesamtes Leid beichten oder Buße tun darüber, sondern halt wirklich so Sachen, die mich einfach beschäftigen. Mhm. Und ja, vielleicht ist es so meine Denke, aber ich glaube, es ist auch gut, sich das manchmal ins Gedächtnis wieder zu rufen und zu sagen, ah ja, stimmt, eigentlich könnte ich daran arbeiten, dass ich da wieder ruhiger werde. Mhm.
Ja. Es könnte ja auch was sein, wo wir sagen, Heiliger Geist, danke, dass du mir hier was offenbart hast, dass ich vielleicht noch nicht gemerkt habe, dass ich andere Leute angehe oder wie auch immer. Mhm. Und also ich denke, es ist nicht immer was Negatives dabei. Und ich würde auch wieder auf das zurückkommen, dass ich einfach sagen würde, dieses okay, Mist, ich bin jetzt gerade wieder jemand in der Unterhaltung angegangen, wenn ich eigentlich wollte ich diese Person lieben und es hat jetzt einfach wieder nicht so geklappt. Mist Gott, danke, dass ich vergeben bin, hilf mir, dass ich das nächste Mal, also so wäre meine Antwort da drauf, das wäre auch nicht dieses komplette Ignorieren von allem, was stattfindet. Also ich finde auch, es ist Zeit für eine Reflexion da, also Reflexion, das lernt man ja immer wieder, wenn man Leitungsdiskussionen hat, wenn du nicht reflektierst, dann wirst du auch nicht besser, also wenn du nicht reflektierst als Leiter, dann wirst du das nächste Mal nicht besser machen, nur als Prediger, dann wirst du das nächste Mal nicht besser machen. Und von dem her ist eine gewisse Zeit der Reflexion gut, ja, aber ich glaube eben dieses, ja, also nach Sünden popeln, ich glaube das
ja, genau. Aber auf gar keinen Fall. Ja. Lass die Finger davon. Ja, das ist
auch wenn es Spaß macht. Sowas. Ja.
Okay, eine Nase bohren, okay.
aber ich glaube, dass es eben in vielen Traditionen wirklich praktiziert wird und gemacht wird und dass es auch einfach ja, oft missverstanden wird. Also als ich immer drin saß, wenn ich ab und zu in der Kirche war und sowas kam, da sitzt du als 13-Jähriger drin und dann denkst du wieder, oh Mist, was habe ich noch alles schlecht gemacht? Und dann probierst du wirklich so alles wieder ans Tageslicht zu bringen. Und also ich glaube, das ist so diese, so reagierst du, wenn du es nicht anders kennst und nicht sensibel darauf bist. Und deshalb ja, komme ich auch immer wieder zu dem zurück. Brauchen wir wirklich einen Buß- und Bettag? Also ist natürlich schön, wenn wir da frei haben, ja, aber es ist...
Haben
ist
wir
ja
nicht mehr.
Echt, bei uns gibt es es noch? Gibt es es nicht?
In Baden-Württemberg.
Aber in Bayern gibt es es doch, oder?
Ja, es gibt den Buß- und Bettag, aber nicht als freien Tag.
Ah, muss zumindest man da noch
nicht
arbeiten.
Für normale Arbeitnehmer.
Ah, okay. Siehst du, ich habe mir freigenommen. Spaß. Vorteile eines Pastors. Nee, ich habe Gottesdienst gemacht. Ja, genau. Aber einfach dieses, also dass wir ja nicht mehr die Zeiten brauchen, wo wir das ganz bewusst machen, diese Sünden aufzählen etc. Und wir können mal zu 1. Johannes 9 gehen vielleicht.
1. Johannes 1.
1. Johannes 1, 9, genau. Mhm. Also ich würde gerne diese zwei, drei Verse, die es gibt, diskutieren, wo es wirklich wo das Neue Testament sagt, wir sollen unsere Sünden bekennen. Und da haben wir den 1. Johannes 1, 9. Mhm. Wir haben den Matthäus 6, also das Vaterunser. Mhm. Und da haben wir noch den Jakobus 5. Und das können wir vielleicht auch mal anschauen.
Bekennet einander eure Sünden.
Genau, ja. Und einfach mal, ich sage ja, wir müssen als Christen nicht mehr unsere Sünden bekennen. Wie gehe ich dann diese drei Verse an? Also von dem muss ich natürlich eine Antwort haben.
Na, aber hallo.
Ja.
Darum, ja.
Genau, also fangen wir an mit 1. Johannes 1, 9. Magst du nochmal...
Also für mich ist es halt, wie gesagt, einfach extrem hilfreich zu sagen, okay, es so das, was wo du ja das letzte oder die eine der letzten Male schon drüber gesprochen hast, dass du auch das griechische Homologeo, danke, gebracht, es einfach genauso nennen, wie es Gott auch nennt. Und dann einfach darauf vertrauen zu können, zu sagen, ja, es ist jetzt so gewesen, Gott, es ändert jetzt auch nichts, dass das gewesen war. Ich nenne es so, wie du es auch nennst. Er ist treu und gerecht und er reinigt mich auch von alledem. Ja? Und der Johannesbrief ist ja eine der, also ich meine, bei den allermeisten Briefen, die sind ja keine evangelistischen Briefe im Sinne von, die schreibe ich jetzt einfach mal an irgendwelche Menschen, um sie damit quasi zu Jesus zu führen, sondern sie sind ja allesamt eigentlich immer an Christen gerichtet. Und das ist für mich einer der Punkte, genauso auch, weil du es vorhin schon zitiert hattest, also auch sowohl der Jakobusbrief als auch eben der, als auch natürlich auch das Vaterunser als Gebet. Ja, das war ja die Frage der Jünger, lehre du uns beten. Und dann gibt er ihnen dieses Gebet an die Hand. Mhm. Ja, also von daher, das ist in allen Formen jetzt eben an Christen gerichtet. Okay. Und das ist für mich halt der Punkt, wo ich sage, Mai, wir sind uns ja, das haben wir, ist hoffentlich deutlich geworden, es ist keine Schwermut dahinter. Es ist keine Schwermut dahinter, es ist keine Last im Sinne von, die uns niederdrückt, sondern es ist eine befreiende Botschaft. Es ist eine freimachende, eine frohmachende Botschaft, zu sagen, ich weiß, dass ich jederzeit das tun darf. Ja. Und kann und auch mich darauf verlassen kann, weil es da drin steht. Mhm. So ist er treu und gerecht.
Mhm. Ja, also Ich würde sagen, ich glaube, dass nicht jeder dieser Stellen zu Christen geschrieben ist. Also zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir da mal den Kontext ein bisschen anschauen, also wenn wir zum Beispiel den Vers 3 lesen, da heißt es ja, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Und so haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und ich glaube vor allem dieses erste Kapitel, dieser ganze Brief von Johannes, also dieser erste Johannes ist ja geschrieben wahrscheinlich, weil es da eine große Präsenz von Gnostikern gab. Also Gnostik.
Gut, das war damals ja bei vielen offenbar.
Ja, genau. Und die haben eben ganz speziell auch geglaubt nochmal, dass alles, was wirklich wahr ist, ist nur das Geistige und das Körperliche ist nur sekundär. Und das, also du bist nur Geist und nicht Körper und was mit deinem Körper passiert, ist ganz egal und deshalb bist du kein Sünder. Also das haben die Gnostiker damals gesagt und so antwortet Johannes hier eben drauf. Und ich glaube, dass es vor allem in diesen ersten Versen, wo es ja auch immer wieder über die Personen redet, die im Licht sind, also wenn wir ja behaupten, dass wir Gott gehören und Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis, Vers 5. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und nicht in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also ich glaube, da wird schon diese Trennung gemacht in diesen ersten Versen, wo gesagt wird, hey, es gibt ja die Leute, die im Licht leben, die in Wahrheit leben und die haben Gemeinschaft mit uns und mit Gott. Und dann gibt es aber genauso die Leute, die eben in der Finsternis leben und die der Wahrheit widersprechen und die keine Gemeinschaft wie Gott haben. Also das Ziel hier in Vers 3 ist ja, so dass alle Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben. Und ich glaube, deshalb geht es in diesen ersten Versen hier eben wieder um die Gruppe von, also ich glaube, was hier in Vers 9 passiert, ist, dass Johannes sagt, zu Nichtchristen, wenn ihr eure Sünden nicht bekennt und wenn ihr sagt, hey, ich bin doch gut und ich habe keine Probleme etc., dann würde deine Sünde auch nicht vergeben werden. Also das, was ich im ersten Podcast geredet habe, ich glaube, das ist absolut essentiell und wichtig, ist für Nichtchristen, ihre Sünden zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, genau das ist, wovon es hier redet. Und hier redet es meiner Meinung nach nicht von Christen, die immer wieder, wenn sie Sünden, ihre Sünden vergeben müssen. Also ihre Sünden bekennen müssen und sie vergeben lassen müssen. Das ist einer der Texte, wie Römer 7 auch, wo Theologen unterschiedlicher Meinung sind.
Genau.
Ich glaube eben.
Du interpretierst wahrscheinlich, wenn ich jetzt das mal fortführen mag, während ich gesagt habe, ich glaube, Römer 7 beschreibt Paulus tatsächlich auch so seinen eigenen. Also da identifiziert er sich nicht nur sozusagen damit, das war diese Stelle mit dem, das Gute vollbringen will ich wohl, das Schlechte mache ich dann, das Böse tue ich. Das ist nicht nur ein identifizierendes, so solidarisch, ja, mir ist es auch mal so gegangen, ich bin jetzt aber weiter, sondern du denkst, dass Paulus dem tatsächlich wirklich entwachsen ist dann. Oder interpretiere ich dich jetzt falsch? Oder?
Wahrscheinlich wäre das meine Meinung. Gut, ich bin ganz ehrlich, ich bin in dieser Römer 7 viermal hin und her. Jedes Mal, wenn ich wieder was anderes lese, dann denke ich, ja, ist eigentlich überzeugend. aber 60% bin ich gerade der Meinung wahrscheinlich, ja.
Gut, und ich bin wahrscheinlich zu 90% dann der anderen an der Stelle, wo ich sage, ja, das, was mich so ermutigt hat, eben, dass Paulus tatsächlich ja auch am Schluss seines Lebens sagt.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, welcher der Briefe es war. So, von denen ich der Größte bin, und zwar bezogen darauf der Sünder. Ja? Mhm. Alle sind Sünder, von denen ich der Größte bin. Also das fand ich auch eine sehr demütige Aussage, zu wissen, ja, ich habe Sünden auf mich geladen, mehr vielleicht sogar als alle anderen, oder vielleicht auch bewusster sich geworden, was alles sich für Abgründe in seinem eigenen Leben aufgetan haben, aber immer diese getroste Zuversicht, ja, ich rase nach vorne, ich habe den Lauf vollendet. Das ist ja in dem Glauben, ich glaube, das war der zweite Timotheusbrief, könnte es gewesen sein, oder? Gut, müßig jetzt darüber zu philosophieren, ich habe den Lauf vollendet. Ich glaube, das ist im selben Brief drin. So diese Zuversicht und ich werde den Siegerkranz kriegen. Mhm. Ja? Also das ist ja die Ausrichtung, wo wir ja auch immer wieder schon uns darüber unterhalten haben. Nicht zurückschauen, ja? Nicht die Hand an den Flug legen,
wenn da irgendwas ist, was beim Flug hakt, musst du halt den Stein ausbuddeln.
Ja.
Ja? Und dann geht's weiter.
Okay, wir sind relativ am Ende. Jetzt will ich das nochmal schnell zusammenfassen, weil, also du hast jetzt gesagt, dass in diesem 1. Johannes 1,9 quasi erst Paulus hat es geschrieben.
Johannes.
Ich wollte euch nur testen. Ich wollte euch nur testen. Einfach nur testen, ob ihr auch aufgepasst habt. Der wendet sich zuerst an Christen. Sagst du mir die ersten paar Verse? Also, dass wir da von Anfang an...
Nicht unbedingt, sondern einfach, dass im ersten Kapitel vor allem, dass da eine Mischung einfach ist. Er wendet sich an eine Menge von Menschen, so wie ich auch predige eine Menge von Menschen, von denen manche Christen sind und manche nicht.
Weil nämlich, also was ich interessant finde, Vers 1 und 2, ne, da sagt er ja, dass da von Anfang an war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben, bla 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 bla. Dann in Vers 2, und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen. Also der spricht ja immer oft wir. Mhm. Und jetzt spricht er ja in Vers 9, ich weiß nicht, welche Übersetzung, ich habe irgendwelche Luther 1900 irgendwas, so wir aber unsere Sünden bekennen. Also da spricht er auch wieder von wir. Mhm. Und ich finde, das ist ja, also weiß ich nicht, für mich macht es schon Sinn, seine Sünden zu bekennen und vielleicht auch dieses, du sagst ja quasi, in diesem Aspekt spricht er zu Nichtchristen. Mhm. Und ich finde aber, weiß ich, also ich als Schreiber hätte wahrscheinlich nicht das so geschrieben, erst irgendwie, dass das Leben uns oder uns erschienen ist und wir haben gesehen und wir haben bezeugt und wir haben und wir haben.
Aber er sagt ja auch in Vers 3 dann, also damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid, so haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater. Also das Ziel ist trotzdem dieses ihr und dann dieses wir. Also auch da haben wir dieses wir, obwohl sie, also dieses wir, da haben noch nicht alle Verbindung mit Gott.
Ja, aber genau den Punkt, so habe ich dich jetzt auch verstanden und das halte ich tatsächlich für einen wichtigen Punkt, weil er hier in Vers 3, 4 spricht er von wir und ihr. Also da adressiert er ja tatsächlich erst einmal auch denen, denen er schreibt, um dann aber beispielsweise eben im Vers 9 auch wieder nur von wir alle zu reden. Und ich sehe, also mein Verständnis ist, dass er sich genauso mit hineingenommen sieht in dieses Wir, ja, erste Person Plural, wie er es jetzt dann auch zum Beispiel im zweiten Kapitel dann ja macht. Meine Kinder, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ja? Also das, ich glaube, dieses Wir schließt ihn immer mit ein, also ist mein Verständnis, da schließt sich Johannes ganz bewusst immer mit ein, in dem Wissen, auch als alter Knochen, der hat es ja wahrscheinlich relativ hoch, sehr betagt geschrieben, diesen Brief, macht er schon Unterscheidungen. Er adressiert sie als meine Kinder und ihr, aber eben oftmals, wenn er ganz häufig da schreibt, wenn er das Wir sagt, dann meint er sich selber auch immer noch. Das ist jetzt mein Verständnis und das kann durchaus unterschiedlich interpretiert werden.
Ja. Also ja, ich würde sagen, ich verstehe völlig, wie er das interpretiert. Und,
du meinst wir?
Wie ihr? Ja, wie wir das interpretieren. Ja, also ich glaube aber, das jetzt an dem Wir anzunageln, also ich kann ja auch sagen, ich glaube, dieses Wir kann auch was Globales sein. Also wir Menschen, wir zusammen, wir alle irgendwie. Und ich glaube, das ist nicht immer, und damit meine ich euch und mich persönlich auch. Also er stellt hier im Prinzip eine Regel auf, wenn wir über eine rote Ampel laufen, dann sind wir ein schlechtes Beispiel für Kinder. Paulus sagt da ja nicht, dass, oder wenn das jetzt jemand sagen würde, das heißt ja nicht, dass ich jetzt gerade an einer Ampel stehe, sondern ich stelle hier einfach ein Prinzip auf und ich sage, das Prinzip ist wahr. Und dieses Prinzip ist, es ist auch für Johannes wahr, weil Johannes hat auch seine Sünden bekennen müssen und um Vergebung beten müssen. Dass er das jetzt konstant immer noch machen muss, weiß ich nicht, ob das da drin steckt.
Okay, das denkst du an der Stelle.
Okay. Wir sind bei 16,5 Minuten. Können wir es so beenden?
Deswegen meine lange Begrüßung mit Hallo zu Macht der Ordnung.
Können wir den Hörer so entlassen, ist die Frage. Wahrscheinlich, oder? Und reden nächste Woche weiter drüber.
Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, oder?
Schon, ja. Ja, jetzt ist 17. Also, schöne Woche euch.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Also Steve, was ich mir kürzlich mal so gedacht habe, ne? Pastoren, gehen die eigentlich auch noch arbeiten oder machen die gar nichts? Sind die nur Pastoren?
Ja, das habe ich mir auch neulich überlegt. Ich habe ja mehrere Bekannte, die Pastoren sind. Und die, also das ist super, Freizeitjob.
Alle braun gebrannt.
Ja, darum wollte ich immer Pastor werden. Das war immer mein Berufswunsch, weil ich wusste, da kannst du dich ein wenig entspannen. Das ist super. Also, weil ich denke mir nämlich schon allein, wenn du einem Pastor eine E-Mail schreibst, dann, also für mich gefühlt sind es 3 Wochen,
ja,
bis die E-Mail beantwortet wird.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Das ist ja, dann wird nämlich auch dir noch gesagt, habe ich schon abgeschickt. Und dann suchst du da wie ein Blöder in deinem E-Mail-Postfach und du denkst dir, das gibt's doch nicht, der hat doch nichts abgeschickt. Und so tatsächlich.
Aber es ist auch, ja, ich denke, und wenn dann ist es oft auch spät nachts. Es ist wahrscheinlich halt, weil die so lange beten müssen, bis sie mal anfangen, was zu tun. Ja, oder ist das jetzt auch gemein? Oder?
Weil, ist nicht Family First? Und wenn die dann schläft, dann kann man ins Beten anfangen und dann quasi die Gemeindearbeiten erledigen.
Genau.
Predigt vorbereiten, E-Mail schreiben, Kinderstunden machen. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt nicht bei unserem, der ist echt sportlich noch, ne? Der fährt immer so Fahrrad.
Naja.
Oh, echt? Aber andere Pastoren habe ich gesehen, die machen wahrscheinlich recht viel Gemeindemitgliedsbesuche.
Mhm. Da gibt es immer Kuchen.
Ja, Kuchen. Ja, Kuchen. Und da gehen halt einmal die Hugo Boss Hemden in Richtung, schauen wir mal, wann es wieder kommt. Ja. Oder gleich Altkleidersammlung. Ja.
Und dann werden halt also auch die Speisen gern mal bei manchen da auf Facebook gepostet, damit jeder sieht. Ja. Einfach, ja, dass Gott ein Gott der Vermehrung ist.
Ja, aber Facebook ist ein gutes Stichwort mit manche Pastoren, weil manche, da, also da weiß er genau, wo die gerade sind und was die machen. Also ich habe nämlich das auch einmal gemacht. Auch nicht mit unserem Pastor, weil der ist, glaube ich, so wie du ein bisschen hier Datenschutz und Überwachungsstaat und so. Muss,
ja, der Antichrist kommt.
Ja, aber das glaubt halt der nicht, den ich gefilmt habe. Und dann hat er mich gefilmt und dann dachte ich mir, das stellt er bestimmt auf Facebook. Und wenn ich ihn jetzt zurückfilme, dann kann ich es als Antwort quasi kommentieren. Und tatsächlich, das war so. Da hat er mich gefilmt auf einem Geburtstag von seinem Sohn. Ich habe ihn zurückgefilmt und dann habe ich den spontan eine Antwort geschickt, also mein Video quasi. Und dann war der ganz erstaunt, dass auch andere Leute filmen können.
Wow.
Das finde ich gut. Und ich finde auch, manche Pastoren, wenn die eine Sekretärin haben, das verstehe ich manchmal nicht. Also weil für was ist eine Sekretärin bei einem, also wir sind ja eingestiegen in das Gespräch schon, arbeiten Pastoren was? Also definieren wir schon mal Pastor als kein Beruf. Oder was ist, das ist ja Berufung, ist ja wieder was ganz anderes.
Man wird ja Beruf. Und damit darf man ja eigentlich fast kein Geld verdienen. Da gibt es die eine Bibelstelle, gibt dem, wie heißt es jetzt schnell wieder? Dem,
Hungrigen dein Brot.
Ja, das, nein. Der das Wort verkündigt, auch das Brot, das sind wir schlecht vorbereitet.
Ja,
Aber ich sage mal nur, mein Lieblingsbriefeschreiber Paulus, der war ja immer nebenbei als Zeltmacher tätig.
Ja. Na? Oh, da gibt es auch einige Verfechter, die sagen, sollte keine Vollzeitbezahlung geben.
Ja, weil, genau.
Ja, sollen wir unserem Pastor Zeltmachen beibringen?
Ich,
der könnte es wahrscheinlich sogar.
Ich denke auch, ja.
Der hat es schon.
Ja, genau. Er kennt es ja.
Wir merken auch, wir sind ein wenig vorsichtig, weil wir haben da auch ein wenig Angst, oder?
Das sind wir, ja, genau, weil wir schätzen ja, ob es jetzt Arbeit ist oder nicht, von Pastoren sehr.
Ja, und wir haben auch ein bisschen Angst, dass, obwohl es ja nur Witz ist, dass auch ein Funke Wahrheit drinsteckt.
Das, ja, und das ist irgendwie, wenn wir irgendwann mal in der ersten Reihe sitzen sollten, dass das alles auf uns zurückkommt.
Dann holt er den Rotz aus der Nase. Aber ja, Pastor, ja, wollte ich echt immer werden. Da musst du eigentlich nur Sonntag arbeiten.
Ich denke es auch. Und Samstagnacht halt noch.
Ja, ja, klar. E-Mails schreiben.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Lieder, was hast du denn letzte Woche gemeint mit, dass wir noch nie gebetet haben? Weil ich war ja mindestens schon einmal beim Gebet dabei, und zwar in der Kirche, wo wir gerade alle sind.
Ich habe nur gemeint, wir haben noch nie gebeten, wo wir geschritten haben. Wo wir streiten, beten wir nicht.
Also, wenn wir
in
streiten.
In diesem Moment, wo wir sauer sind. Natürlich.
Haben wir da nicht mal einen Podcast drüber gemacht, über Egoismus im Streiten? Mhm. Und worauf sind wir gekommen?
Weiß nicht.
Dass Streiten egoistisch ist, oder?
Ja und nein. Ja.
Weil Streit ist normal.
Ja, und ich glaube aber auch, Streit ist egoistisch.
Ja. Kann ich ein Beispiel sagen?
Sag mal.
Habe ich erst vor anderthalb Wochen erlebt. Ein sehr egoistischer Streit. Und zwar war ich mit meinem Mann in Köln. Wir sind mit dem Fahrrad hingefahren. Aber nicht von da, wo wir wohnen, sondern nur 40 Kilometer entfernt von Köln. Und er hat sich so einen tollen neuen Navi gekauft.
Wir sagen die Marke nicht.
Wir sagen die Marke nicht, genau. War on sale anscheinend. Interessiert mich nicht. Dieser Navi fürs Fahrrad war Kacke. Ich sage jetzt nicht das andere Wort. Der hat uns immer auf einen anderen Weg geführt. Und dann am letzten Tag, anstatt die 3 Kilometer gerade Strecke am Rhein entlang uns wieder dahin zu bringen, wo unser Auto steht, hat dieses Navi gemeint, es muss uns eine 20-prozentige Steige den Berg hinaufführen, nachdem wir eh schon müde waren. Und ich bin nicht so göttlich gewesen. Und habe meinen Mann angeschrien, ohne Filter, wie er dann immer sagt. Habe ihn angemotzt, dass es ein kacke Navi ist und er soll dieses blöde Navi wieder zurückgeben.
Ganz kurz mit Schreien, meinst du wirklich Schreien oder meinst du nur angemault? Weil
ich habe ihn angemault, okay. Aber es waren dann schon irgendwann mal Leute dabei, die das schon mitgekriegt haben. Also ich habe dann in dem Moment, ich war einfach nur noch sauer auf diesen Navi, weil ich wusste, warum bin ich jetzt diese 20-prozentige Steige rauf. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich wollte eigentlich nur von ihm hören, ja, das Navi ist kacke und ich bringe es wieder zurück. Ich wollte eigentlich nicht mal ihm die Schuld geben. Mehr wollte ich nicht von ihm. Ich wollte einfach nur, dass er zugibt, dass das ein absolut mistiges Navi war. Und das hat er ewig lang nicht gemacht. Er hat immer gesagt, doch, das schaffen wir noch. Und na und ja, ich habe es halt nicht richtig eingestellt. Und hat immer irgendwelche Entschuldigungen für dieses Navi gefunden. Und irgendwann, nach langem Rumgemaule von mir und wie gesagt, sehr launisch sein und so wütend, dass ich das Fahrrad einen Berg runterschmeißen wollte. Ja, leider, ich gebe es zu, hat er dann irgendwann gesagt, ja, er bringt es zurück. Und dann war ich zufrieden.
Da hast du quasi
also
deinen
Egoismus.
Also
in dem Moment habe ich...
War das dein Egoismus?
Ja, ich finde schon, dass das egoistisch war. Ich wollte einfach... Also klar, das Navi war wirklich kacke, sonst wäre man nicht den Berg, hätte man nicht den Berg da hochgemusst, weil es war der falsche Weg. Da oben gab es keinen Weg hin, wo unser Auto war. Also
aber
es hat uns fehlgeführt. Und ich habe das gekriegt, was ich wollte.
Das Schöne an einer 20-prozentigen Auffahrt ist, es geht auch wieder 20% runter.
Ja, bloß waren da lauter Leute. Ich fahre nicht gerne steile Berge wieder runter.
Okay.
Und ich bin dann auch noch von alten Leuten angemault worden, wo ich dann leider, ich gestehe es, zurückgemault habe.
Oh wei.
Genau, auf jeden Fall fand ich das schon sehr egoistisch von mir.
Aber ja, wie leicht ist es denn für euch als Ehepaar? Wie oft betet ihr denn, während, wenn ihr streitet? Also von 10 Mal, wie oft betet ihr, wenn ihr euch streitet? Weil das macht doch keiner, oder?
Gar nicht.
Also ich glaube, ich kenne auch keinen, der jemals zu mir gekommen ist oder mit dem ich mich unterhalten habe und der gesagt hat, oh, naja, wir haben mit meiner Frau gestritten, dann haben wir gebetet.
Ja doch, also wir haben es schon, es gab schon Situationen, wo wir dann gesagt haben, wir kommen jetzt nicht weiter, wir müssen jetzt beten. Es geht nicht anders.
Okay.
Also wir hatten schon so Situationen und ich wollte dann aber nicht. Meistens ging es dann vom Hief aus und nicht von mir.
Ich denke, die Männer sind oft heilig.
Oh. Darf ich dich treten unterm Tisch? Aber er hat wirklich, war dann derjenige und auch wenn er über seinen eigenen Schatten springen musste und hat dann gesagt, wir kommen, wir sind jetzt an dem Punkt, da müssen wir beten. Mhm. Und auch innerlich habe ich gedacht, ich will jetzt das nicht, will jetzt nicht. Und auf der anderen Seite denkst du, oh ja, es ist schon das Beste. Also so ging es mir zumindest.
Aber da hat er ja dann auch was gemacht eigentlich, was ja das Beste wäre für euch.
Ja.
Aber du dann doch diesem Nein, weil ich muss jetzt, wir müssen nochmal zurück zu diesem Thema. Ich sage Nein und meine Ja. Weil meine Angst als Mann ist nämlich, wenn, ich glaube, es hat beides was mit Stolz zu tun. Die Frau sagt Nein, weil sie quasi nachgejagt werden will oder erobert werden will, auch ein wenig aus Stolz oder vielleicht, ja. Aus
nicht falschen Stolz, nein.
Sondern?
Nein, ich glaube, ja, na, ich finde, wenn jemand, wenn ich weiß, dass mir jemand nachjagt, nachjagen hört sich wirklich irgendwie schon krass an, dann bin ich wertvoll für die Person.
Ja, wertvoll, genau, that's the word.
Das bedeutet für mich, that's ich bin wichtig. Ich genau. bin noch ja. begehrenswert, genau. ich sage das jetzt einfach so, ich bin noch jemand, der gewollt ja. ist. Und ja, wenn er genau. das nicht macht,
ja.
dann fühle ich mich überflüssig, dann brauche ich nicht da sein.
Ja, genau.
Aber ich als Mann habe dann die Angst, quasi zurückgewiesen zu werden. Also selbst von meiner eigenen Frau, die nachgejagt werden will, von mir zurückgewiesen wird. Weil, sagen wir mal, vielleicht ein interessantes Thema, Thema Sex. Wenn ich meiner Frau versuche nachzujagen, die Lieder verdreht die Augen. Aber wenn ich meiner Frau versuche nachzujagen im Thema Sex.
Ich meine jetzt nicht sexuell.
Nee. Hä?
Nachjagen.
Ja, aber dann machen wir es ja auch. Und vielleicht ist ja, es ja so. Aber
nur dort nachjagen ist auch nicht so cool, ne?
da und da sind wir wieder bei dem, Jäger. Wo wir ganz am Anfang waren, funktioniert das einfach. Also, du musst. Wie gesagt, jagst du deiner Frau vorher nach, zeigst du ihr, wie wertvoll sie ist, ist das Thema, in dem kommt dann Sex eher von alleine.
Meinst du?
Ja.
Ja.
Echt? Find
ich schon. Also, ja.
Wie schon. Oft
ja.
ich schon wieder, also nach.
Wie oft hast du meinen Rücken gekrault?
Siehst du, also grau mal Rücken.
Wie traurig. Ja, aber da kriegt er einen Mann. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, wo vielleicht ein Mann denkt, okay, das ist relativ leicht zu bekommen.
Sex.
Ist für manche leicht, für manche schwer. Aber und dann jagt er quasi dem nach und er wird quasi abgewiesen. Und denkt sich dann, ja gut, was nützt mir das dann bei den anderen Sachen nachzujagen? Weil ein Mann ist ja, klingt jetzt so primitiv, aber ein Mann will ja schon, glaube ich, hauptsächlich Sex haben
von der Frau. Zielorientiert.
Gibt es auch Frauen, die hauptsächlich Sex haben wollen?
Die habe ich noch nie kennengelernt. aber irgendwo auf die Färöer, ja, nee, auf die Pacific Islands oder so. Auf,
man darf nicht verallgemeinern.
Nee, darf man nicht. Aber Frauen sind schon emotionaler. Und wie gesagt, ihr habt ja jetzt auch ein Kind, da kommen nochmal ganz andere Dinge ins Spiel, denke ich. Und wenn sich eine Frau wertgeschätzt fühlt, und du hast vorhin sowas Tolles gemacht, wir haben ja ein wunderbares Essen am Tisch stehen gehabt. Wir ja, haben jetzt alle,
lob mich mal, das schneide ich mir dann raus.
Alle Hunger gehabt, weil wir echt einen mega steilen Berg hochgewandert sind. Wir hatten echt Hunger
wie Bären. Ich habe noch gesagt, ich bin hungrig wie Hulk.
Und
ich werde Hulk.
Das Baby Ella hat angefangen zu schreien.
Ja.
Und das...
Ich bin erst hoch und dann
die Elida ist hoch und auf einmal habe ich hier gesessen vor meinem Teller und ich habe gedacht, ich warte jetzt nicht auf die Elida. Also ich habe es auch gesagt, ich war sehr egoistisch und der Steve springt auf und geht hoch. Und
dann sagt er, komm, ich mach's. Ich
so. War das ein Nachjagen?
Das war echt nett von dir.
ja, super, aber was ist jetzt Nachjagen? Es war jetzt nett, also unterscheiden wir zwischen nett
ich habe euch jetzt versucht, hier zu helfen, also danke, wirklich. Also,
nein, weil Babyphone war an, Elisa war unten. Ich dachte mir, macht er das jetzt einfach, um cool zu sein? Um unserer Freundin zu zeigen, wie cool er ist, oder ist dein Ernst?
Habe ich es nicht schon öfter gemacht?
Doch. Also jetzt, wenn du nicht arbeitest, du arbeitest auch null hier, ne?
Hey, also ganz viel
Arbeit. Ich meine, du gehst nicht in die Arbeit von 8 bis 5 jetzt. Du hast viel Zeit für uns, das danke. Das sagst du,
ja.
Und jetzt fühle ich mich nachgejagt.
Echt jetzt?
ja?
Du sagst das jetzt nur so.
Ja,
krass. Ich
glaube, das ist. Ja, nicht jeden Tag, aber da gibt es.
Liebe Hörer, bitte nehmt uns ernst.
aber es ist ja bestimmt interessant auch für einen Hörer, welche Zweifel ich auch als Mann habe. Wo ich jetzt denke, ich jag dir nicht nach.
Aber eine Frau will ja, und da kommen wir wieder zu diesem: Ich mache da Werbung für dieses Buch, Die 5 Sprachen der Liebe.
Ja.
Einfach Werbung machen, weil ich glaube, ich habe nicht viele Ehebücher gelesen, wo ich sage, die sind richtig gut. Das ist eins, wo ich fand. War sehr gut.
Und die haben eine App, die ist umsonst.
Ah ja, genau. Auf jeden Fall finde ich das schon wichtig zu wissen, was ist dem anderen wichtig. Und genau in diesem Gebiet musst du nachjagen. Mhm. Und da kriegst du die Punkte.
Wollen Männer?
Finde ich.
Ja.
Finde ich einfach.
Ja. Wollen Männer nachjagen?
Also ich habe einen Mann, der will gelobt werden.
Aber loben ist nicht nachjagen.
Der Mann will respektiert werden.
Da reden wir nächste
Ja, aber
Woche
will
drüber,
man
aber
nachgejagt werden?
Nee, ein Mann ja, will eben bewundert werden.
Ja, genau.
Wow, du bist toll.
Yeah.
Ja.
Jetzt, was die Elisa gemacht hat, war halt eine meiner Love Language, Liebessprachen. Oh.
Das war
die
Words
Elisa hat mich gelobt, ohne dass ich ihren Zettel rübergeschoben habe und hey, sag das mal ganz kurz. Also da schon. Auch wenn du erzählst, wie toll ich singen kann.
Nein, aber das müsst ihr lernen. Ich glaube, jeder muss lernen, einfach die andere Liebessprache zu wissen. Und dann, genau, und das ist das, wo gegenseitig, glaube, wo schwerfällt, zu sagen, okay, das ist ja gar nicht meine Liebessprache, dann schaue ich, was die Liebessprache von dem anderen ist und mache genau das. Mhm. Und das muss man lernen. Das geht nicht von heute auf morgen.
Und Fehler ist, man macht immer das, was man selber
will. Was man
will.
Selber will, genau. Mhm. Weil man denkt, ja, ich das ist ja mir wichtig. Zum Beispiel, ich denke immer, ja, ich gehe jetzt, wenn ich einkaufen gehe, und ich bin kein Geschenketyp, überhaupt nicht. Aber für mich, ich weiß, der Hief, der und die Kinder, die lieben das, wenn ich ihnen Kleinigkeiten mitbringe, und fühle mich dann irgendwie vernachlässigt, wenn ich das nicht andersrum empfange.
Okay.
Obwohl ich bin jetzt da nicht der Geschenketyp, aber für mich ist es so eine kleine Aufmerksamkeit einfach nur, ich habe an dich gedacht.
Ja, ja.
Du bist mir wichtig gewesen. Ich war jetzt halt einkaufen und hab dir die Blumen mitgebracht, die ich so lieb. Mm. Ja, das ist wirklich so bei mir. Das freut mich und ist was ganz Einfaches. Und der Hief hat das echt lernen müssen.
Mhm. Kann das jetzt? Ist er jetzt Profi?
Nee, nicht Profi, aber er immer Bitte? Öfter, ja. Und aber er weiß auch, was ich mag. Also er bringt mir jetzt keine Friedhofblumen mehr. Die hat er mir, weil das war, und das war das, was du gemeint hast. Nein, ich sag das jetzt. Der Hief hat mir dann Blumen mitgebracht und ich habe diese Blumen gehasst.
Okay.
Weil ich sie hässlich fand. Ich mag keine Rosen, ich mag keine Nelken, und er ist dann halt gegangen und hat mir Blumen geholt und mir haben sie nicht gefallen. Und ich habe es ihm dann gesagt. Und dann war er enttäuscht. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich dir dann mitbringen? Es gibt gerade nur so hässliche. Und dann habe ich gesagt, ja, geh halt irgendwo welche schneiden. Und ja, und da hat er sich aber auch abgelehnt gefühlt in dem Moment.
Ja, klar.
Weil er hat sich die Mühe gemacht, er hat mir Blumen gebracht und ich fand die so furchtbar.
Genau. Oh mein Gott, ich lüge immer.
Nee,
sie
kann ich nicht.
Das und dann allein.
Nein.
Gut zu wissen.
Ich glaube, Podcast ist vorbei. Wir müssen zum nächsten übergehen.
Fällt dir gleich das Wort auf den Boden. Hier, schaffen wir nächste Woche noch einen. Ja, oder?
Schaff mal, wir sind voll dabei.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Bei mir heute zu Gast Tobias Klei. Hi Tobias.
Hallo Steve.
Um es zuzugeben, ich kenne dich kaum und deswegen bin ich umso gespannter, was du heute zu erzählen hast. Weil ich habe mir sagen lassen, dass du eine interessante Vergangenheit hast. Ja?
Ja.
Selbstverhalten.
Ich denke, das hat jeder.
Das stimmt.
Aber es hat ja jeder seine eigene Vergangenheit und klar, ich kann da auch gern was erzählen aus meiner Vergangenheit.
Mhm. Ja, wollen wir mal anfangen damit. Also quasi, wo warst du denn, da kannst du ja deine Zeitlinie schieben, wie du willst, vor dem du Jesus kennengelernt hast?
Also örtlich war ich im Hohenlohe-Kreis, das ist dazwischen Schwäbisch Hall und Heilbronn, wirtschaftsstärkste Region Deutschlands. Eine sehr schöne Gegend, sehr reiche Gegend. Bin aufgewachsen dort, zur Schule gegangen dort, habe Sport gemacht dort und habe auch viel Blödsinn gemacht dort.
Okay, dürfen wir auf den Blödsinn näher eingehen?
Ja, von mir aus gern.
Was war denn das für ein Blödsinn?
Ja, mein letztendlich war es so, dass ich eigentlich ein tolles Elternhaus habe, nach wie vor. Mhm. Auch viel Gutes vermittelt bekommen habe. So Glaube an Gott war ein Stück weit auch damit drin. Und mich hat das aber nie groß interessiert. Und ich war immer so ein Typ, ich will meine eigenen Wege gehen. Ich brauche da niemanden, der mir irgendwas vorschreibt oder sonst irgendwas. Und Gott brauche ich schon gar nicht, das ist ja langweilig und für alte Leute. Und so habe ich dann auch einfach mein Leben gelebt und Entscheidungen getroffen. Und
So am Anfang hat sich das angefühlt wie die große Freiheit und ja, ich mache einfach mein Ding und ist ja auch alles gut und wozu brauchst du überhaupt Gott oder das, was Gott sagt oder so. Aber letztendlich hat es immer mehr dazu hingeführt, dass ich einfach immer selbstsüchtiger wurde, habe mich einfach immer mehr um mich selber gedreht und das war jetzt in erster Linie auch nicht nur schlecht. Mein Ziel war es ja, Profisportler zu werden, also ich habe einfach wahnsinnig viel Sport gemacht, das wiederum hat mir dann rausgehalten aus extremen Alkoholexzessen oder tiefen Drogengeschichten und so weiter, weil ich halt Leute beim Boxen gesehen habe, die Talent hatten, aber sich da reingegeben haben und letztendlich alles verloren haben. Mhm. Aber so nach und nach ist es schon immer mehr einfach draus rausgelaufen, dieses sich nur um sich selber drehen, dass ich einfach mit anderen Menschen einfach sehr schlecht umgegangen bin. Mhm. Und bin damals ausgezogen, mit meiner Freundin zusammengezogen und das war keine so leichte Beziehung, die war wesentlich älter als ich. Ich habe älter gewirkt, sie jünger, deswegen ist es den meisten Menschen gar nicht so aufgefallen, aber die hat viel mit Okkultismus zu tun gehabt, hat sich als weiße Hexe bezeichnet.
Okay.
Ich habe da auch gemerkt, also das hat keine Zukunft, die Beziehung, habe dann versucht, nach einiger Zeit es abzubrechen und bin zum Beispiel dann nicht mehr von der Frau losgekommen. Und damals haben dann Boxer gesagt, die überwiegend Muslime waren, also keine Christen oder sonst irgendwas damit zu tun gehabt haben, die haben gesagt, ja, das muss ja irgendeine Kraft sein, die dich an die Frau bindet. Es gibt es ja nicht, dass du nicht von der loskommst und schaffst auch alles, was dir vornimmst. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, ja, das nimmt gerade keinen so einen guten Lauf, das ganze Ding. Mhm. Habe dann versucht, das über ganzes Jahr hinweg immer wieder abzubrechen, bin nicht mehr fortgekommen von der Frau.
Okay.
Und habe dann zusätzlich noch mit diesen Boxern, also da gab es dann auch sehr viel Streit, weil mich das innerlich wahnsinnig frustriert hat, dass es was gibt, was ich selber nicht schaffe. Mhm. Das hat wahnsinnig zu Spannungen auch geführt. Ich habe das immer wieder abgebrochen, habe mich immer wieder neu auf die Frau drauf eingelassen. Es war einfach absolut chaotisch, das Ganze. Die hatte ja auch Kinder, die schon bei ihr gelebt haben, zwei. Ich war da wie so der Ersatzpapa als 18-, 19-Jähriger für die Kinder. Da habe ich auch gemerkt, also das ist mal schön, so für kurze Zeit, aber längerfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir.
Würdest du das keinem empfehlen oder ist das jetzt nur einfach deine Einschätzung?
Was heißt keinem empfehlen? Ich denke, also ich habe mittlerweile eigene Kinder und ich habe gemerkt, es ist ein Riesenunterschied, ob ich eigene Kinder habe, auch in einem Rahmen, der gesund ist für Kinder oder ob ich in Anführungszeichen Ersatzpapa bin für Kinder, die schon aus einem relativ herausfordernden Rahmen kommen, die schon sehr, sehr viel durchgemacht haben und miterlebt haben und ich da quasi als junger Kerl, der keine Ahnung hat von nichts, versuche Ersatzpapa zu sein für die Kinder. Also ich habe gemerkt, das haut nicht hin.
Okay.
Weder von meiner Seite noch war es gut für die Kinder. Ja, und dann habe ich halt viel mich reingeflüchtet letztendlich in die Welt, die halt so im Boxen gelebt wird und das ist einfach viel Blödsinn machen.
Okay.
Ja, mit Drogen, Waffen, Beziehungen, Frauen und so weiter. Und ich habe da auch sehr schnell gemerkt, wenn du mal drin bist, ja, du siehst es schon gar nicht mehr als was Schlechtes oder was ja, Zerstörerisches an. Du bist einfach so drin und du machst da so weiter, weil alle um dich herum genau gleich ticken und denken. Ja, und da habe ich halt auch unter anderem viele Probleme dann bekommen. Ja, einfach auch mit der Polizei und mit vielen verschiedenen Menschen, Beziehungen sind zerbrochen und so weiter.
Und wenn du sagst Waffen, also ist es dann, keine Ahnung, ich habe jetzt die Waffe kurz überhört und dann dachte ich mir, was hat er gerade Waffen gesagt? Also so Schusswaffen und so, also so wie man es kennt aus den Filmen, Schmuggeln und sowas?
Ja, also ich selber habe nicht geschmuggelt, aber die haben, viele von den Leuten, mit denen ich eng verbunden war, die haben halt irgendwelche Waffen vercheckt und letztendlich dann auch, klar, eingeführt irgendwie, geschmuggelt.
Okay.
Also waren sehr, sehr viele Leute aus dem anderen Kontext, schon in Deutschland vielleicht sogar geboren, aber mit anderen Hintergründen. Und da waren wahnsinnig viele Beziehungen in andere Länder da und da lief schon ordentlich was.
Okay, jetzt hast du ja gesagt, dass deine damalige Freundin eine weiße Magierin war. Hast du dich so ein bisschen, in diesem Podcast haben wir auch die Tatjana, die wir gehört haben die letzten Tage, auch als Interviewgast gehabt. Hast du dich da ein bisschen wiedergefunden, wo du dachtest, ey, krass, also das klingt so wie damals bei mir?
Also ich muss sagen, am Anfang hat er natürlich darüber gelacht. Das war eine ganz hübsche Frau oder ist eine ganz hübsche Frau gewesen. Und ich habe immer gesagt, ja, pff, ich liebe dich trotzdem, das ist mir egal. Ja. Aber wenn du dich als weiße Magierin bezeichnest und was auch immer. Mhm. Aber ich muss schon sagen, ich habe in den Jahren, in denen ich mit ihr zusammen war, gemerkt, also da ist was dahinter. Da sind Kräfte dahinter, die habe ich nicht unter Kontrolle. Und ich kann zwar drüber lachen, aber ich kann ihnen letztendlich nicht entgehen. Ich bin da irgendwie mit drin. Okay. Auch wenn ich da nie bewusst irgendwie irgendwas gemacht habe mit der, mit ihren Praktiken und Pendeln und Kartenlegen und Wahrsagen und was weiß ich was alles. Ich habe mich da immer ein Stück weit distanziert, weil ich gesagt habe, ja Gott interessiert mich, das interessiert mich auch nicht, ich lebe halt mein Leben. Mhm. Aber ich hab sehr deutlich gemerkt, das haut nicht so hin, wie ich mir das eigentlich so vorgestellt habe.
Okay.
Und das, was die Tatjana da erzählt hat, also das ist total real.
Ja.
Also ich habe das genau gleich erlebt.
Okay, obwohl du gar nichts damit zu tun hast.
Obwohl ich das selber nicht praktiziert habe, ja.
Genau. Ja. Okay, ja. Interessant. Du hast gesagt, du wolltest Boxer werden. Wohin wolltest du, oder wie weit warst du denn als Boxer?
Ja, vielleicht muss ich kurz dazu sagen, ich wollte eigentlich immer, Profisportler zu werden, war immer mein Traum, schon als Teenager. Mhm. Ich habe da Leichtathletik gemacht und im Leichtathletik lief es extrem gut. Mhm. Ich musste dann leider aufgrund von Rückenbeschwerden musste ich es leichtathletisch aufhören. Also ich habe 10-Kampf gemacht. Mhm. Das war mit 17 Jahren. Und dann bin ich in meiner Frustration damals eigentlich so, ja, habe gesagt, ich muss halt irgendwas machen, wo ich vielleicht noch so weit komme, dass ich wirklich Profi werden kann. Okay. Irgendein Sport. Und da fallen ja dann viele Sportarten schon mal raus. Mhm. Und Boxen hat mich schon immer fasziniert. Und da bin ich dann halt mal hingegangen. Mhm. Und dann hat eben einer aus der ersten Bundesliga damals das Training gemacht und ich war fix und fertig danach und habe gedacht, genau, das ist es, das gefällt mir.
Okay.
Ja, und dann habe ich halt geboxt, etliche Jahre und ja, habe dann schon auch Kämpfe gewonnen, habe auch einige verloren und letztendlich, württembergische Meisterschaften und so weiter habe ich auch mitgeboxt. Mhm. Aber da kam dann eben vieles anders, wie ich so gedacht habe und dann hat mein Leben wirklich eine Wende genommen, durch die der Sport dann einfach, die Prioritäten haben sich da verschoben in meinem Leben.
Mhm, okay. Für Boxer hast du aber noch eine ziemlich gerade Nase. Also
ja, das sagen viele. die einzige Zeit oder die einzige Mal, wo ich meine Nase richtig schwer gebrochen hatte, war, als ich Frisbee-Scheibe draufgekriegt habe, nicht vom Boxen.
Okay, okay. Mhm. Du hast am Anfang von dieser Episode auch gesagt, dass du gemerkt hast, du wurdest egoistischer. Also warst du mehr auf dich zentriert, wie du Gott nicht hattest. Jetzt bist du ja ganz klar Christ, weil du bist ja hier in dem Podcast, also wer dich nicht kennt. Aber glaubst du, dass es so ist, dass wenn wir Gott nicht haben, dass wir mehr auf uns schauen?
Also ich muss gleich dazu sagen, am Anfang ist mir das ja selber überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Mir wurde das oft nur wiedergespiegelt und wenn ich heute zurückschaue, war es definitiv auch ein klares Anzeichen, dass ganz viele von meinen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen einfach zerbrochen sind. Mhm. Weil ich mich nur um mich selber gedreht habe.
Okay.
Ich würde sagen, dieses sich um sich selber drehen, getrennt von Gott, das kann ja auch ganz unterschiedliche Formen annehmen. Mhm. Beim einen, so wie bei mir zum Beispiel, da endet es halt dann in einer extremen Arroganz oder keine Ahnung, andere, die reden dann halt bloß noch von gesundem Essen und essen nur noch Kräuter und was weiß ich was alles. Mhm. Andere, die opfern sich dann nur noch für andere auf, aber letztendlich geht es einfach um mich.
Ja.
Ich tue das, was ich meine, dass es mir gut tut und will mich selber darin verwirklichen oder finden oder wie auch immer man das sagen will.
Die Macht der Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und dann habe ich gedacht, ja, gestern hast du ja noch gesagt, du würdest es nie machen mit diesem Jesus und heute denkst du sogar darüber nach, völlig bescheuert.